Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Unseren heutigen Gast vorzustellen ist gar nicht so leicht, weil er so viele Dinge in seinem Leben gemacht hat, dass man bei einer Aufzählung natürlich gut beraten ist, nichts zu vergessen. Ich fange mal hinten an. Künstler, Bildhauer, Buchautor, Verleger, Journalist, Gründer einer Zeitschrift, Satiriker, Gesellschaftskritiker, Initiator von Bürgerbewegungen, Herausgeber, Chefredakteur. Bei uns zu Gast ist heute Dr. Johannes Nickel. Hallo Herr Nickel.
Guten Tag.
Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind.
Ja, freut mich auch.
Was habe ich denn vergessen bei meiner Aufzählung?
Also das war schon so viel, da haben Sie, glaube ich, nichts vergessen. Und wenn mir noch was einfällt, dann sage ich halt und erzähle Ihnen das Neue.
Wir haben ja jetzt 2 Stunden Zeit hier in HR1 über Ihr ganzes Leben zu reden. Sie sind jetzt vorwiegend Künstler, machen Bronzeskulpturen, also Bildhauer. Nun muss man natürlich auch sagen, dass Sie mit anderen Dingen, die Sie in Ihrem Leben gemacht haben, bekannter geworden sind als mit der Kunst.
Das ist richtig, ja.
Ne? Als Gründer der Satirezeitschrift Pardon waren Sie damals in Deutschland ein richtig dicker Fisch im Mediengeschäft.
Kann man so sagen, ja.
Ja, immerhin hat Franz Josef Strauß zum Beispiel Sie glatte 16 Mal verklagt.
Und er hat immer verloren.
Sie haben alle Prozesse gewonnen. Ja. Dr. Johannes Nickel ist heute unser Gast im HR1 Talk, der Gründer der Satirezeitschrift Pardon.
HR1. Genau meins.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, Franz Josef Strauß hat Sie 16 Mal verklagt. Sie haben all diese Prozesse gewonnen. Wie schauen Sie heute auf diese Zeit zurück?
Ja, es ist eine wichtige Entwicklung auch für die Bundesrepublik. Es war damals einfach nötig, zeitkritisch zu sein. Das heißt, Dinge zu beobachten und zu sagen, hallo, halt, 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 da muss man vielleicht auch mal auf die Finger gucken.
Sie sind 1930 geboren, haben im Grunde ihre ganze Kindheit und halbe Jugend in der Nazizeit verbracht und haben schon als 13-Jähriger eine Zeitung gemacht, die dann von den Nazis verboten worden ist. Wie kam es dazu?
Ja, das war so, dass bei uns in der Schule die Lehrer, das waren verletzte Soldaten, die hat man in die Heimat zurückversetzt und der wurde jeder, ja, ich will nicht sagen Trottel, aber der nicht alle im Kopf hatte, der wurde einfach zum Lehrer erklärt. Und da habe ich gedacht, so geht das nicht. Uns kann man nicht dazu zwingen, Dinge zu akzeptieren, die nicht zu akzeptieren sind. Nun gab es aber zu der Zeit auch eine Schülerzeitung von den angepassten Schülern. Und die war so was von langweilig, dass ich gesagt habe, da muss was passieren, da müssen wir eine eigene Schülerzeitung machen.
Sie sind mit 14 Jahren in der Endphase des Zweiten Weltkrieges noch eingezogen worden. Ja. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
Ja, diese Erinnerungen sind nicht sehr schön, weil wir wurden in die Slowakei abkommandiert. Wir wurden alle in eine alte, hergeschusterte Schule eingebannt. Da gab es keine Schlafräume, es gab nur Strohsäcke und viele Ratten und alles mögliche Ungeheuer, das uns dann nachher nicht in Ruhe gelassen hat. Und da flogen die Granaten von den Partisanen nur so um unsere Ohren. Und manchmal ist dann einer tot umgefallen. Und das war für mich natürlich eine ganz, ganz neue Erfahrung des Lebens. Aber das Interessante war, dass mich diese Geschichte auf der einen Seite natürlich ganz stark mitgenommen hat. Auf der anderen Seite war es so seltsam, wissen Sie, in der Dunkelheit da zu sitzen. Und da oben der Mond, der zog da seine Bahn und zwischendurch Schrapnellkugeln. Es war wirklich etwas, was man sonst nicht so leicht erlebt. Und ich habe von daher auch ein ganz anderes Verhältnis gewonnen zu dem, was man so innere Bewegung nennt. Das hat mich in einen Zustand versetzt, den Sie sonst im Leben nicht haben.
Dann war der Krieg vorbei. Wie ist es Ihnen ergangen nach Ende des Zweiten Weltkrieges?
Ja, wissen Sie, ich hatte so viel damit zu tun, dass ich meine Mutter und meine 2 kleinen Brüder retten konnte. Ich war mit der Mutter und den beiden Kindern allein. Und die beiden Kinder, da war das eine ein halbes Jahr alt und das andere 2 Jahre alt. Und die musste ich mit einem Kinderwagen und 2 Koffern musste ich irgendwie über die Grenzen bringen. Und das war alles wahnsinnig schwierig. mich vor allem deswegen, weil in diesem Kinderwagen, das war noch so ein ausgebuchteter mit einem tiefen Untergrund, da habe ich natürlich meine ganzen Schülerzeitungsdinge untergebracht, denn die wollte ich ja retten, denn das waren ja immerhin ganz wichtige Exemplare zu meinem Leben gewesen.
Sie haben dann den Beginn der DDR-Diktatur hautnah erlebt und haben sich entschlossen, rüberzumachen, wie es damals hieß, also in den Westen zu gehen. Wie haben Sie das damals angestellt?
Das war eben so, dass wir gezwungenermaßen zur FDJ sollten. Und das war mir einfach zu blöd. Und da war es damals eine große, von ganz Thüringen angesetzte Feierlichkeit. Und zu dieser Feierlichkeit ist es mir tatsächlich gelungen, dass ich da in die Veranstaltung kam, in der ersten Reihe sitzen konnte und dann Protest angemeldet habe. Und da kam dann einer, der hat mich am Schlawittchen gepackt, hat mich vor das Tagungslokal gedacht, hat gesagt, du hast hier in diesem neuen Staat nichts zu suchen, du wirst hier niemals was werden. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir so. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, wisst ihr, ich muss jetzt abhauen. Und da bin ich nur mit einer Schultasche, bin ich dann robbend über die grüne Grenze gegangen. Also das war eine sehr abenteuerliche Geschichte.
Im HR1-Studio ist heute zu Gast der Künstler Dr. Johannes Nickel. Herr Nickel hat im Jahr 1962 die Satirezeitschrift Pardon gegründet, die monatlich mehr als 1,5 Millionen Leser hatte damals. Herr Nickel, bevor Sie Verleger wurden, waren Sie erstmal Journalist. Zum Beispiel haben Sie gearbeitet für die Süddeutsche Zeitung, dann für die Frankfurter Rundschau. Wie sind Sie in den Journalismus reingeraten?
Als ich nach der DDR in Westen kam, da wollte ich natürlich fortsetzen, das, was ich in mir fühlte, dass man gucken muss, was passiert in der Umwelt, ist da irgendwie zu verbessern oder ist die ganz in Ordnung?
Nun haben Sie sich nie damit zufrieden gegeben, nur über die Dinge um Sie herum zu schreiben, sondern Sie haben sich auch immer eingemischt. Zum Beispiel haben Sie die Deutsche Verbrauchervereinigung gegründet, aus der dann die Verbraucherzentralen, auch die Stiftung Warntest hervorgegangen sind. Das heißt, Sie haben eine ganze Menge da angeschoben, haben dann aber immer relativ schnell wieder angefangen, neue Dinge zu machen.
Ja, ja, was ich eben merkte, dass ja im politischen Bereich, dass da ungeheuer Sachen waren. Da hat der Adenauer, der hat ja eine neue Bundeswehr einrichten wollen. Und das Kuriose an der Geschichte war, die ersten Bataillone sollten gegründet werden mit Soldaten vom Jahrgang 1911. Das waren die letzten, die gerade noch mit erhobenem Kopf oder mit angeklebtem Kopf aus dem Krieg gekommen waren. Und die sollten da schon wieder zum neuen Militär.
Auch darüber haben Sie nicht nur geschrieben. Sie sind Mitbegründer und Initiator des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer in der BRD.
Ja, es wurden schon die ersten Fotos gezeigt von den früheren Generälen, die in neuen Uniformen da standen. Da habe ich gedacht, ja, da musst du die Leute, die gerade mit dem Kopf noch davongekommen waren, die musst du mal ansprechen, musst du mit denen reden. Und die müssen sich nicht alles gefallen lassen. Und da habe ich Anzeigen gesetzt, kleine Anzeigen und so. Bitte kommt doch dann und dann in den Raum, da müssen wir mal drüber reden, was man mit euch wieder vorhat. Und ich habe denen gesagt, ihr dürft nicht von Neuem euch dazu überreden lassen, dass ihr bereit seid, Menschen zu töten. Und ihr könnt Nein sagen.
Dann kam natürlich die Satirezeitschrift Pardon mit dem Teufelchen, das die Melone hebt, auf dem Cover. Ich will mal ein paar bekannte Leute nennen, die für Pardon geschrieben haben. Erich Kästner, Loriot, Enzensberger, Robert Gernert, Hans Draxler, F.K. Wächter, Alice Schwarzer, Günter Wallraff. Erich Kästner zum Beispiel war damals schon ein Star. Wie sind Sie denn an den rangekommen?
Oh, das war schwierig. Der Kästner, der war sehr ablehnend allem Neuen, der hat nicht geantwortet. Und ich wusste aber, dass er in München sehr gern in ein Café geht und in diesem Café seine Spezialität Sekt mit Bier trinkt. Und da bin ich nach München gefahren und bin so lange entlang gegangen, überall dort, wo Cafés waren. Und tatsächlich saß da einer und das war der Erich Kästner. Und da habe ich gesagt, guten Tag, ich möchte gern was fragen. Und der war ziemlich mürrisch. Da habe ich gesagt, warum sind Sie eigentlich so mürrisch? Ich will Ihnen was erzählen, habe ich ihm gesagt. Ich habe nämlich im Krieg, als wir Schüler beauftragt waren, alle 4 Wochen bei den Familien zu klingeln und zu sagen, dürfen wir mal Ihre Bibliothek sehen? Da fiel mir ein Kästner-Buch in die Hand, Emil und die Detektive. Und dieses Kästner-Buch, das habe ich damals geklaut und habe das immer bei mir gehabt. Das war mein Lieblingsbuch, so wollte ich auch mal schreiben. Das habe ich dem also jetzt erzählt und da hat er gesagt, na ja, wenn das so ist, also da bin ich Ihnen sozusagen sympathisch. Und da habe ich gedacht, doch, doch, und Sie müssen auch was dazu tun, dass Sie jetzt bei meiner Zeitschrift, die gegründet werden wollen, mitarbeiten.
HR1. Genau meins.
Unser heutiger Gast ist allein von Franz Josef Strauß 16 Mal verklagt worden. Alle diese Prozesse hat er gewonnen. Haben Sie noch weitere Prozesse geführt, Herr Nickel?
Nicht so viele, nein.
Der Künstler Johannes Nickel ist heute unser Gast im Talk. Man könnte trotzdem auf den Gedanken kommen, dass Sie ganz gerne streiten.
Also auf welchen Gedanken Sie da kommen, also dann schauen Sie mal in Ihren Kopf.
Nein, ich sage das deshalb, weil auch mit einem Teil Ihrer Mitarbeiter haben Sie am Ende Ihrer Verlegertätigkeit Streit bekommen. Die Leute wollten mehr Mitbestimmung haben damals. Gut, und sind dann weggegangen und haben ihre eigene Satirezeitschrift gegründet. Daraus ist dann die Titanic hervorgegangen.
Na, furchtbar, diese schreckliche Titanic.
Indirekt sind Sie aber mit dafür verantwortlich, dass es diese Zeitschrift gibt.
Fühle ich mich nicht.
Ja, und Sie haben sich damals neue Mitarbeiter gesucht.
Ja. Ne?
Zum Beispiel Elke Heidenreich, Peter Hertling, Volker Reiche und Brösel, den Erfinder von Werner Beinhardt dann später.
Ja. Ja.
Und Sie haben weiter Pardon gemacht.
Aber ja.
Ja. In Konkurrenz zur Titanic. Was finden Sie eigentlich an der Titanic so schrecklich?
Ja, das ist alle unter Niveau, mehr kann ich nicht sagen.
Ist Ihnen das zu obszön manchmal?
Das auch, ja.
Der Bildhauer, Künstler und Zeitschriftengründer Dr. Johannes Nickel ist heute mein Gast im HR1 Talk. Herr Nickel hat 1962 die Satirezeitschrift Pardon gegründet und damals die Bundesrepublik Deutschland mit doch einigen Aktionen auch geschockt. Herr Nickel, wie war das damals mit der LSD-Party?
Die LSD-Party gehört wirklich zu den lustigsten Dingen, die da gelaufen sind. Es war einfach so, dass die Frankfurter Rundschau sich immer sehr streng ethisch vorgestellt hat und die konnte aber auch nicht umhin, sie wollte sich auch anpassen. Also auf jeden Fall hat die Frankfurter Rundschau das Gefühl gehabt, sie müsste jetzt zeigen, dass sie ganz in der heutigen Zeit lebt. Und dazu gehörte eigentlich auch der LSD-Party. Und wir haben also jetzt eine Assistentin von uns bewogen, dass die uns ihre Wohnung zur Verfügung stellt. Die ist also in interessantester Weise zu einer LSD-Höhle gemacht worden. Und da haben wir alle Redakteure und Sekretärinnen und so, wir haben uns so verkleidet und so, wie halt so Gangster oder solche Kerle vom Aussehen. Und haben jetzt auch die Platten besorgt und haben da dem Redakteur und dem Fotografen von der Rundschau gesagt, er möchte doch aber heimlich, möchte doch mal dann und dann kommen, da findet eine große LSD-Party statt.
Mit anderen Worten, Sie haben den schön vorgeführt.
Und das war also ein herrliches Ding. Dazu gab es dann viele, viele Bilder.
Es war ein richtiger Medienskandal damals.
Ja, 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 ja.
Also Sie haben natürlich von diesen Aktionen etliche initiiert. Über eine möchte ich noch reden, und zwar das yogische Fliegen. Meinten Sie das damals ernst, Herr Nickel?
Naja, wenn Sie diese Hefte von damals ansehen, da werden Sie sehen, welche Texte ich in Pardon gebracht habe. Das waren alles hervorragende, auch heute berühmte Theoretiker, Philosophen und so weiter und so fort. Die haben alle darüber geschrieben, dass die Menschen endlich aufhören müssen, nur materiell zu denken. Die müssen zu dem Materiellen, müssen sie dazukommen, auch etwas zu fühlen, zu denken, was eine andere Dimension hat, als nur das Geld, Geld, Geld haben und so weiter. Aber damals gab es eben nur Geld, Geld, Geld.
Machen Sie heute noch Yoga, Herr Nickel?
Ja, was ist Yoga? Ich meine, ich setze mich einmal im Tag eine halbe Stunde hin, schließe die Augen, nehme die Arme zu mir und fühle einfach in mich rein. Und wenn ich fühle, dass da in mir sich etwas lockert, dann freue ich mich und dann gehe ich nach dieser halben Stunde, mache die Augen auf und bin Mensch wie so jeder andere.
Nach 18 Jahren haben Sie dann Ihre Herausgebertätigkeit aufgegeben und Pendant verkauft und nochmal angefangen zu studieren. Was haben Sie damals studiert?
Ja, das war für mich selbst eine wunderbare Geschichte, eine wunderbare Geschichte. Es war so, ich habe ganz früher, mit 19 Jahren, da bin ich auch zur Uni und habe auch angefangen zu studieren. Und bis 12, das war der Morgen für Horkheimer und Adorno, da hatten die ihre Seminare. Und ich war Student bei Horkheimer, vorwiegend bei Horkheimer. Bei Adorno, da musste man 5 Tassen Kaffee trinken, und damit man überhaupt versteht, was der meint. Ja. Aber jedenfalls, der Horkheimer war ganz wunderbar und er hat mich gemocht. Und da habe ich eines Tages aber dann gesagt, das ist mir zu trostlos, das ist mir noch zu theoretisch. Und ich muss in die Welt, ich muss die Welt verändern. Und da hat er gesagt, Herr Nickel, gehen Sie in die Welt, verändern Sie die Welt, aber wenn Sie genug davon haben, kommen Sie wieder zu mir, Sie werden sehen.
Nach Pardon war es dann soweit. Sie haben dann wirklich nochmal angefangen zu studieren. Ja. Wie es weiterging mit der unglaublichen Karriere von Dr. Johannes Nickel, darüber reden wir in 5 Minuten. Und dann haben wir einen Überraschungsgast am Telefon, einen Weggefährten, mit dem Sie auch schon Projekte zusammen gemacht haben. Lassen Sie sich überraschen, Dr. Johannes Nickel, heute unser Gast im HR1 Talk.
Genau meins.
Genau meins.
Unser heutiger Gast hat im Verlauf seiner Karriere als Künstler und Verleger und als Autor natürlich auch mit sehr, sehr vielen heute berühmten Leuten zusammengearbeitet. Günter Wallraff, Elke Heidenreich, Alice Schwarzer, aber auch Erich Kästner und Loriot und viele, viele mehr hat er getroffen und er hat von ihnen Artikel gekauft und hat sie zum Teil groß rausgebracht. Mit unserem Überraschungsgast haben sie zusammen ein Buch gemacht. Herr Nickel, nun haben Sie viele Bücher gemacht, das heißt, das allein wird Sie jetzt noch nicht drauf bringen, wer am Telefon ist, aber Sie haben auch eine CD mit ihm gemacht. Wissen Sie jetzt, wer es ist? Von ihm kam damals die Musik.
Konstantin Wecker.
Ja, genau, es ist Konstantin Wecker. Hallo, Herr Wecker.
Hallo, servus.
Ja, servus, bist du dran, das ist ja toll. Grüß dich, na fabelhaft. Hoffentlich nehmt ihr dir nicht zu viel Zeit.
Nein, das ist ja auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dein Überraschungsgast sein darf.
Herr Wecker, ich will Ihnen was erzählen. Ich war eben, bevor wir mit dem Interview angefangen haben, bei Herrn Nickel zu Hause und da gibt es viele, viele hundert Kunstwerke. Und er hat gesagt, er möchte etwas mitnehmen in die Sendung und da wusste er tatsächlich nicht, dass Sie sein Überraschungsgast sein werden. Und er hat Ihre CD und das Buch von damals eingesteckt.
Ja.
Nein, ach, das ist ja ein Ding.
Ja.
Ist das schön.
Und ich hoffe ja, dass ich dieses Buch jetzt demnächst nochmal in Neuauflage rausbringen werde.
Ja, das haben wir ja eigentlich vor.
Haben wir vor.
Das würde mich auch sehr freuen, weil vor allem sieht man ja da neben dem allen, was du wirklich geleistet hast in deinem Leben, dass du ein ganz großartiger Künstler bist eben auch und nicht nur ein Horkheimer Schüler. Und was uns beide natürlich besonders verbindet, da kommt, glaube ich, niemand drauf. Das ist deine Doktorarbeit über Meister Eckhart.
Ja.
Ich bin ja auch sehr dem Meister Eckhart immer verbunden gewesen, mein Leben lang. Und das hat mich mit dir auch sehr verbunden.
Ja, wunderbar, Mensch. Das ist ja toll, dass du jetzt noch nicht die Zeit genommen hast, jetzt auch noch da was Gescheites ins Mikrofon zu sprechen.
Naja, ich habe vor allem ein bisschen nachgegoogelt über die alten Pardon-Ausgaben.
Ja.
Und ich glaube, man könnte jetzt wieder die von 1972 nehmen. Und zwar, noch ist Deutschland nicht verloren mit einem Bild eines Hitler-Darstellers. Später schicktet ihr dann einen Hitler-Imitator durch Frankfurt, gell?
Ja. Ach, den habe ich gar nicht erwähnt jetzt. Das ist aber toll, dass du das gefunden hast.
Ja, das habe ich wieder gefunden, weil ich konnte mich vage erinnern, ich war ja ein großer Pardon-Leser natürlich, und konnte mich vage erinnern, dass das sowas war. 1972, also ist wirklich wirklich passend zur Wahl, finde ich.
Kennen Sie eigentlich auch die neueren Arbeiten von Herrn Nickel, also seine Skulpturen oder seine Bilder?
Ja, ich habe noch nie die Gelegenheit gehabt, die Skulpturen live zu sehen. Aber ich kenne natürlich Fotografien und ich muss das jetzt endlich mal schaffen. Du warst ja bei mir auch jetzt mehrmals im Konzert. Ja. Und ich war immer wieder überrascht über deine unglaubliche Vitalität. Das ist, irgendwann musst du mir das Geheimnis mal privat verraten, ob du irgendwelche Zusatzstoffe nimmst oder Hormone oder irgend sowas.
Ich hätte ja gedacht, dass es Yoga ist, aber es ist es nicht.
Ist es auch nicht mal Yoga.
Nein.
Das ist unglaublich, ja. Vielleicht hat er ein Geheimrezept, das er nicht rauslassen will. Aber irgendwas muss es sein. Aber ich weiß, dass er ein wirklich bedeutender Künstler ist.
Na, jetzt hast du schon so viel über mich gesagt, ich werde ganz rot, wenn das hier überhaupt möglich ist.
Herr Wecker, vielen Dank, dass wir Sie anrufen durften. Konstantin Wecker,
gerne.
Fliegen mit dir heißt das Buch übrigens. Liebeslieder mit einer CD mit Bildern von Johannes Nickel und natürlich der Musikwunsch von Herrn Nickel, der stammt natürlich aus diesem Buch beziehungsweise von der CD, die auch dazu gehört. Er will unbedingt ein Lied von Ihnen hören, Herr Wecker. Und das spielen wir jetzt auch. Das ganze schrecklich schöne Leben.
Oh ja.
Mensch, mach's gut.
Mensch, ja, mach's gut.
Mach's gut.
Ein schönes Gespräch wünsche ich euch noch und
ja.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, ja, das hoffe ich auch.
Eine wunderbare Frau.
Dankeschön, ja? Herr Wecker, und schönen Sonntag.
Also,
okay.
Danke.
Wiederschauen.
Tschüss.
Willst du das wirklich? Höre ich mich fragen, noch einmal neu erleben, was danach geschah, das ganze Abenteuer noch mal wagen, das ganze schrecklich schöne Leben. Ja.
Der HR1 Talk, immer sonntags von 10 bis 12.
Heute ist ein gewisser Herr Nickel mein Gast im HR1-Studio. Einige werden jetzt denken, ah, Nickel, den Namen, den habe ich doch schon mal gehört. Hat er nicht in den 70er Jahren mal bei Eintracht Frankfurt gespielt? Dr. Hammer? Nein, der ist es nicht. Im HR1-Studio ist Dr. Johannes Nickel. Dr. Johannes Nickel, der Gründer der Satire-Zeitschrift Pardon, und er ist heute Künstler. Herr Nickel macht Bronzeskulpturen. Herr Nickel, gab es da mal Verwechslungen mit dem anderen Nickel, der bei der Eintracht gespielt hat?
Eigentlich nicht bedeutend.
Aber Sie kennen ihn?
Ja, schon.
Interessieren Sie sich überhaupt für Fußball?
Nicht so sehr.
Sind Sie Fan von irgendwas? Ich meine, Sie sind Fan von Konstantin Wecker, das haben wir eben gehört.
Na eben, sehen Sie mal, das ist schon mal was.
Das ist schon mal was. Gibt es noch irgendwas anderes?
Naja, ich bin so beglückt über Einfälle, die mir für meine Skulpturen und für meine Bilder kommen, dass ich an jeder Idee, die mir dazu fliegt oder die ich mir ranholen kann, die ich ransauge, Skizzen mache. Und diese Skizzen verändern sich natürlich immer wieder. Mit jedem zweiten Tag weiß ich noch eine Besserung. Und das ist so voller wunderbarer Einfälle und Gedanken, dass ich nicht unbedingt jetzt mich auf den Fußballplatz begeben müsste.
Herr Nickel würde gerne seine Bronzeskulpturen und andere Arbeiten in seiner Heimatstadt Bad Homburg in einem Museum zeigen, einem eigenen Museum. Warum es das Nickel-Museum bisher noch nicht gibt, darüber reden wir hier im HR1 Talk.
HR1.
Genau meins.
Unserem heutigen Gast ist so viel passiert im Leben. Er hat so viel gemacht, eigentlich könnte man auf den Gedanken kommen, dass er zwei der drei Leben gleichzeitig geführt hat. Dr. Johannes Nickel ist heute mein Gast im HR1 Talk. Er hat die Zeitschrift Pardon gegründet, hat mehr oder weniger die deutschen Verbraucherzentralen initiiert und die Stiftung Warentest. Er hat viele, viele Bücher gemacht, Schallplatten, und heute macht er Kunst. Herr Nickel, warum haben Sie so oft den Beruf gewechselt?
Es ist doch wunderbar, was in einem selbst steckt an Möglichkeiten. Und wenn man fühlt, dass da etwas ist, was bisher überhaupt noch nicht hervorleuchten konnte, schaut man mal genauer hin und sieht, hey, da ist ja das auch noch bei dir vorhanden. Jetzt setz dich doch mal hin, nimm doch einen Bleistift oder nimm mal einen Griffel und versuch das mal zu formen. Außerdem müssen einem die glücklichen Zufälle zu Pass kommen. Also ich habe zum Beispiel niemals geahnt, dass ich eine Fähigkeit habe, mit Materialien umzugehen. Es war ja so, als meine Frau mich kennenlernte, da sagte ich, du komm aber nicht auf die Idee, dass ich Nagel in die Wand schlagen muss. Das kann ich nicht. So, und dann war aber bei ihr eine Notwendigkeit, in eine Klinik zu kommen. Und ich bin mitgegangen und da war jeden zweiten Abend war so ein Kurs für Kneten. Und da bin ich dazugekommen, aber was die dort gemacht haben, das waren kleine Aschenbecher oder kleine Kätzchen oder sowas, hat mich nicht interessiert, war auch zu klein. Und da habe ich gesagt, kann man da nicht auch noch was anderes machen? Na, Sie können es ja versuchen, aber das wird nachher immer gebrannt, das kommt in einen Ofen, das wird kaputt gehen. Ja, und da habe ich gesagt, na, kann ich es mal versuchen und so. Dann habe ich es versucht und siehe da, ist nicht kaputt gegangen. Und das konnte man dann auch bemalen. Also da habe ich jedenfalls gemerkt, Mensch, ich kann ja mit den Händen was tun. Das war was ganz, ganz Neues für mich. Und so bin ich nach und nach zu den Dingen gekommen.
Sie machen Bronzeskulpturen und Sie malen auch Bilder. Ein paar Ihrer Arbeiten kann man angucken unter www.hr1.de. Nun ist es für jeden Künstler eine Strafe, seine eigene Kunst erklären zu müssen. Das Problem, wir sind im Radio, das heißt, wir müssen schon irgendwie versuchen, was jetzt über Ihre Kunst zu sagen. Ein bisschen was haben Sie schon gerade beschrieben, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, diese Skulpturen zu machen. Was zeigen Sie da? Eine Ihrer Skulpturen habe ich angeschaut, da haben Sie gesagt, das ist Alice Schwarzer zum Beispiel.
Ja, Sie haben auch ein Bild gesehen, in dem es ein Ungeheuer gibt, das hat im Arm ein anderes Ungeheuer, das kleiner ist und das hat noch ein Ungeheuer. Alles wurde immer kleiner. Der Große hat alle gefressen. Und zum Schluss ist es immer wieder so, dass die Kleinen sind die Letzten, die dann gefressen werden. Und das Ganze ist eine wunderbare Geschichte, um jetzt einfach eine fröhliche Geschichte draus zu machen. Aber gleichzeitig,
wenn der eine den anderen frisst, eine fröhliche Geschichte?
Ja, gut. Wenn man das sieht, ist das ein hübsches Bild mit dem Krokodil, das andere Krokodile, die immer kleiner werden, im Arm hat und so weiter und so. Sagt man, auch kann man sagen, auch ist das goldig. Ja, also wenn man das nur als goldig empfindet, dann hat man auch schon was gesehen.
Eine Frage noch, wenn Sie heute den Kunstmarkt betrachten und sehen sich Werke an von Jeff Koons, seine Balloon Dogs oder die in Formaldehyd eingelegten Haie und Kühe von Damien Hirst oder die Arbeiten von Gerhard Richter. All diese Künstler leben noch und für ihre Werke werden Millionen bezahlt. 10, 20, 30 Millionen Euro oder Dollar. Würden Sie gerne in dieser Liga spielen oder sagen Sie, ist mir doch egal, ob jemand meine Sachen kauft?
Also darüber habe ich mir so noch keine Gedanken gemacht. Ich finde das nur interessant, wie die das geschafft haben, in diese Liga reinzukommen. Also dazu muss man natürlich ununterbrochen mit anderen Künstlern zusammen sein, mit denen einsaufen, mit denen diskutieren und so weiter. Und das liegt mir nicht so. Ich sauf nicht gern, obwohl ich nichts gegen einen guten Whisky habe und so. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt geil drauf bin, eben jetzt gefördert zu werden.
HR1. Genau meins.
Unser heutiger Gast hat sehr viel erreicht in seinem Leben, hat eine Satirezeitschrift erfunden, Pardon nämlich, hat Bücher gemacht, hat sich immer wieder politisch in das Geschehen in Deutschland eingemischt. Er hat den Verband der Wehrdienstverweigerer mitgegründet, auch die Stiftung Warentest und die Verbraucherzentralen in Deutschland gehen auf seine Initiativen zurück. Dr. Johannes Nickel ist heute zu Gast im Studio. Herr Nickel, Sie würden gerne in Ihrer Heimatstadt Bad Homburg ein Museum für poetische Kunst eröffnen. Was ist Ihr Plan?
Naja, das Haus, in dem wir leben, das können wir nur bewohnen, solange wir leben. Und das ist nicht mehr so furchtbar lang. Und insofern muss man halt schon überlegen, wohin mit den vielen, 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 vielen Sachen, die da an den Wänden sind oder auf Sockeln stehen. Wenn Sie sich das anschauen, dann werden Sie feststellen, dass das ja eine wunderbare Pracht von Ideen ist und von handwerklichen Leistungen ist. Also sowas muss ja irgendwo einen Platz finden.
Herr Nickel, wir haben noch einen weiteren Überraschungsgast für Sie am H1-Telefon. Hallo Dr. Matthias Setzer, der Leiter des Kulturamtes Bad Homburg. Herr Setzer, hätten die Skulpturen von Johannes Nickel nicht ein eigenes Museum verdient?
Johannes Nickel ist ein großartiger Künstler, der wunderbare Dinge geschaffen hat. Warum nicht? Er hat auch einen Ansatz, der ihn hochinteressant macht. Denn sein Ansatz, Kunst will erzählen, ist durchaus einer Würdigung in einem Museum wert. Nickel hat einen Ansatz, den schon Lessing vertreten hat in seinen Darstellungen über Laokoon, über die Grenzen von Malerei und Poesie. Nicht nur eine Sekunde oder einen Moment abzubilden, sondern eine Geschichte zu erzählen, die Fantasie anzuregen. Und das macht Johannes Nickel schon besonders.
Herr Nickel, Jetzt können Sie es mal formulieren. Was würden Sie sich von Ihrer Heimatstadt Bad Homburg wünschen?
Ja, dass die nach so vielen Jahren, nachdem sie mich kennt und weiß, was ich anzubieten habe, dass die das fertigbringt, irgendwo eine Etage zu öffnen, dass ich dort meine Skulpturen ausstellen kann.
Herr Setzer, was wünscht sich denn die Heimatstadt Bad Homburg von Herrn Nickel?
Also die Stadt Bad Homburg könnte sich ein Museum schon vorstellen, aber es ist natürlich sehr problematisch. Wir müssen die verschiedenen Aspekte sehen, die dabei eine große Rolle spielen. Wir müssen auf der einen Seite müssen erstmal ein Haus haben, das hergerichtet werden muss, das finanziert werden muss. Dann brauchen wir auch für die Zukunft eine Finanzierung. Das heißt, es entstehen Kosten für pädagogische Betreuung. Es müssen Wechselausstellungen stattfinden, denn ohne Wechsel ist jedes Museum schnell langweilig. Es entstehen Kosten für Aufsicht, für Betrieb und so weiter. Und die sind immens. Und das geht natürlich nur, indem wir ein Modell haben, das tragfähig ist auch über den Tag hinaus.
Das heißt, wir müssen noch weiter dran arbeiten in irgendeiner Form. Wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann eine Möglichkeit geben, ein paar Werke von Herrn Nickel in Bad Homburg dann tatsächlich auch mal zu zeigen und da einen Kompromiss zu finden.
Ja, wir müssen natürlich jetzt überlegen, der Ansatz, den ich bislang kenne von Herrn Nickel, ist nicht eine Etage zu finden oder ein bisschen Raum zu finden, wo man von ihm das eine oder andere ausstellen kann, sondern ein größeres museumsartiges Gebilde, also auch mit mehreren Stockwerken und so weiter. Und das ist nicht ganz einfach.
Von mehreren Stockwerken ist da nicht unbedingt die Rede, das muss ich doch dagegen sagen. Ein Stockwerk genügt vollkommen. Die Stadt Bad Homburg, die tut nichts für mich.
Also ich habe alles Mögliche mit Ihnen zusammen versucht, wie wir eine Finanzierung hinbekommen können, das wissen Sie selber. Es hat nichts geklappt, aber das liegt nicht immer allein an der Stadt.
Herr Setzer, wir können das natürlich hier nicht zu Ende diskutieren, müssen wir auch gar nicht, sondern wir sind Ihnen dankbar, dass Sie bereit waren, mit uns zu sprechen, obwohl Sie wussten, dass Herr Nickel nicht so gut auf Sie zu sprechen ist. Aber was ich finde, was ich auch wichtig finde, das Leben von Herrn Nickel, das war ja nicht nur eitler Sonnenschein und das war auch voller Streit und er hat auch mit Franz Josef Strauß, haben wir schon mehrfach erlebt, 16 genau. Prozesse geführt und das gehört einfach dazu. Und Herr Nickel, ich danke Ihnen auch, dass Sie auch bereit sind, dann auch für uns oder vor uns ein bisschen diese Seite von sich zu zeigen, weil diese streitbare Seite ist schon, wie ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt in Ihrem Leben.
Also ich denke, dass Herr Nickel einer der wirklich streitbaren Menschen der Geschichte der Bundesrepublik ist. Ohne ihn wäre die Geschichte der Bundesrepublik oder auch meine persönliche Geschichte möglicherweise eine ganz andere. Ich halte Herrn Nickel für einen ganz, ganz wichtigen Mann und ich habe vor Herrn Nickel allergrößten Respekt.
Dr. Matthias Setzer, der Leiter des Kulturamtes Bad Homburg am H1-Telefon. Ich danke Ihnen, Herr Setzer, dass wir Sie anrufen durften.
Gerne, ja.
Dr. Johannes Nickel, der Gründer von Pardon, lebt heute als Bildhauer in Bad Homburg. Und Herr Nickel, wir reden jetzt gleich über die Liebe hier im HR1 Talk. Sie waren immer ein unglaublich beschäftigter Mann, Herr Nickel.
Ja, das ist nicht zu leugnen.
Zu beschäftigt, um sich zu verlieben?
Nein. Nein, 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 nein. Ich hatte, ich meine, soll ich das jetzt hier gestehen? Ich hatte so manche Liebe zu Menschen, die ich sehr schön, sehr angenehm fand und auch erotisch ansprechend fand. Also insofern bin ich nicht benachteiligt worden.
Sie haben die Liebe Ihres Lebens erst kennengelernt, da waren Sie schon über 50. Woran haben Sie gemerkt, die ist es jetzt?
Ja, das sind Sachen, die von beiden Seiten kommen. Ich war bei einem großen Kongress und dieser Kongress, der hatte auch eine Mittagspause. Und in der Mittagspause gab es so eine kleine Wiese, da ging eine junge Frau des Weges und die hatte so eine eigentümliche Puppe im Arm und so weiter.
Ihre Frau ist Puppenspielerin, das müssen wir erklären.
Ja, ja. Und die hat mir imponiert und ich dachte einfach, eine Puppe hat diese Frau. Wer ist überhaupt diese Frau? Und da bin ich an die Frau rangetreten und wollte gern wissen, was das für eine Puppe ist und so weiter. Und da war's. Aber jetzt können Sie mich natürlich verlachen oder sagen, der spinnt ein bisschen. Aber es war einfach so, als ich diese Puppe in die Hand nahm und diese Frau mich anguckte oder ich die Frau anguckte, da hatte ich das Gefühl, dass dann Sonnenstrahl auf uns niederging. Das war nicht zu fassen. Das war wirklich, als hätte die Sonne gesagt, ihr beiden, ihr habt was miteinander zu tun vielleicht, ja.
Mal Hand aufs Herz, hat es Vorteile, wenn man sich erst spät so richtig verliebt?
Das kann ich nicht sagen.
Naja, man könnte ja sagen, man kann sich vorher austoben. Zweitens, vielleicht hält ja dann die Liebe, bis dass der Tod sie scheidet.
Also wissen Sie, für mich ist die Liebe was so Umfassendes. Das ist wunderbar. Liebe finde ich eigentlich überall. Wenn ich also mit kleinen Kindern zusammen bin oder so, dann strömt mein Herz Liebe aus. Und ich freue mich unglaublich, dass es so etwas gibt wie diese kleinen Kinder, die dann so ganz täppisch auch sind und so weiter und so fort, denke ich, Menschenskind, das ist doch Liebe. Das ist doch. Ich denke nicht, das ist Liebe. Ich habe einfach Liebe.
Dr. Johannes Nickel ist heute unser Gast im HR1 Talk. Herr Nickel, wir haben hier in der Sendung eine Tradition, den HR1 Fragebogen. Allen Gästen stellen wir die gleichen Fragen. Sind Sie bereit, Herr Nickel?
Ich bin gespannt, wie die Fragen sind.
Erste Frage, ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Das kann ich Ihnen nicht sagen, das kauft meine Frau.
Meine schönste Reise war?
Oh, ich habe viele Reisen gemacht und kann also nicht jetzt sagen, meine schönste Reise war das. Die Dinge, die ich bereist habe, die habe ich jeweils so gesehen, wie ich glaubte, dass ich sie in diesem Moment und in dieser Landschaft und so sehen kann. Und das waren für mich eine abgeschlossene Geschichte, jedenfalls nicht vergleichbar jetzt mit anderen Reisen.
Mein Lieblingsessen ist?
Was Sie alles wissen, verrate ich Ihnen nicht.
Okay, ich hasse es, wenn.
Also wissen Sie, mit dem Hassen habe ich nicht viel im Sinn.
Glück bedeutet für mich?
Zärtlichkeit zu spüren.
Bereut habe ich?
Ja, Sie haben einen glücklichen Menschen hier vor sich.
Ja, wunderbar. Genau der richtige Gesprächspartner für den Sonntagmorgen. Unterschätzt wird an mir.
Unterschätzt wird an mir, dass ich wirklich sehr interessante, vielfältige Bilder und Skulpturen geschaffen habe. Und die sind einfach zu schade, als dass die überhaupt nicht geguckt werden oder gesagt werden, ja, da muss man aber noch Nebenkosten bezahlen und diese Nebenkosten und jene Nebenkosten. Und das Ergebnis ist, dass sich dann sowohl auch beim Ersetzer überhaupt nichts bewegt, ja, weil jeder sagt, da fehlen noch die Nebenkosten. Kosten.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit.
Oje. Nee, also wenn ich jemanden kennenlernen will, dann schreibe ich dem vielleicht einen Brief oder versuche den anzurufen oder versuche den zu locken, dass er mal kommt und sich die Sachen anguckt. Also
es sind zu viele, um sie hier im Einzelnen zu nennen.
Ja.
Peinlich war mir zuletzt.
War mir nichts peinlich.
Der Glaube?
Was ist Glauben? Das Religiöse ist bei mir schon allein durch meine Arbeit mit Meister Eckhart ist das mein Thema. Und zwar nicht so, dass ich jetzt sage, ich glaube an das und jenes, sondern es ist so, der Glaube ist ein Teil von uns oder kein Teil von uns. Es ist so, wenn ich in mich reingehe, zum Beispiel mal zur Meditation oder so, dann kommt es nicht darauf an, ob ich das irgendwann glaube oder so. Ich lasse es einfach kommen. Was Besseres gibt es für mich nicht. Also ich könnte nicht sagen, ich glaube an was. Das ist mir zu festgelegt.
Ich habe Angst vor?
Ja, das haben Sie Fragen. Naja, die Weltpolitik sich jetzt so weiter bewegt, wie das mit Trump der Fall ist.
Ich wäre gerne.
Also erstens bald von Ihnen in Frieden gelassen.
Gut, nach 2 Stunden ist das okay für mich. Ja. Ich will nicht sagen, dass es mir genauso geht. Im Gegenteil, ich habe Ihnen gerne zugehört und habe sehr viele spannende Dinge erfahren.
Ja. Manche
berührt,
halt nicht.
Bin berührt worden von Ihnen, habe auch Ihren Ärger gespürt.
Also, ich bin schon ziemlich frech. Ich glaube, ich bleibe auch frech. Also, ich meine, ich habe es da insofern auch nicht immer ganz leicht, weil meine Frau auch ein sehr wuseliges, wunderbares Wesen ist. Aber das genügt vielleicht auch.
HR1. Genau.
Er hat die Liebe seines Lebens erst mit über 50 gefunden. Er ist Bildhauer, er hat Bücher geschrieben, er hat für verschiedene Zeitungen gearbeitet und er hat selbst die erfolgreichste deutsche Satirezeitschrift aller Zeiten gegründet, nämlich Pardon. Beschäftigen Sie sich heute noch mit Satire auf irgendeine andere Art und Weise oder gar nicht mehr?
Doch, Satire interessiert mich schon, natürlich.
Es gibt ja jede Menge Satire. Also im Fernsehen zum Beispiel gibt es relativ viele Sendungen, die satirisch aufgezogen sind. Dann gibt es natürlich diesen riesigen Comedy-Boom. Sagt Ihnen das was?
Nein, wissen Sie, das schaue ich mir an und freue mich, wenn das gute Interpreten sind, hab Spaß dran. Aber es ist nicht so, dass mir das irgendwie ans Herz geht.
Denken Sie über den Tod nach?
Ja, denke ich schon. Also, wenn ich was lese, ich setze mich gemütlich hin und lese und will lesen, was da in einer wichtigen Zeitung, Zeitschrift, ob das die Zeit ist oder der Spiegel oder so etwas ist, was da drin ist. Und da gibt es auch wirklich unheimlich interessante Themen und so. Und ich freue mich, dass ich das jetzt lese und merke nur bei mir, dass ich nach 2 Absätzen, dass sich die Augen schließen und ich denke, schlaf doch ruhig mal ein bisschen. Also es ist so, dass ich kein schlechtes Gefühl dabei habe, einzuschlafen. Die Vorstellung ist die, ich will ja noch gar nicht einschlafen. Ich habe noch viel vor, aber ich will das nicht mehr auf Biegen oder Brechen machen, sondern ich will einfach mal spüren, was ist noch in dir, was will da noch raus. Und dieses was spüren, das bedeutet nicht irgendwie krampfhaft drauf zuzugehen, sondern lass es doch kommen. Und dann denke ich manchmal, wenn du jetzt einschlafen würdest und wärst nicht krank oder sonst was, wäre doch prima. Ja? Also ich meine, ich habe natürlich eine Frau und diese Frau, die würde ich also auch nicht jetzt darauf einspielen, dass sie jetzt wartet, bis ich die Augen schließe und sage, jetzt schlafe ich ein. Tschüss, tschüss. Das ist nicht der Fall. Für mich ist jedenfalls das Einschlafen im Hinblick auf für ewig einschlafen, ist für mich kein solches Problem.
Herr Nickel, am Ende der Sendung ist es hier üblich, dass unsere Gäste uns eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben oder vielleicht auch nur ein schönes Gedicht aufsagen. Was können wir von Ihnen bekommen?
Naja, von Konstantin Wecker habe ich ein Buch gemacht, in dem sind auch viele Gedichte von ihm. So. Und eines dieser Gedichte, das hat die letzten 4 Zeilen, nachdem er geschildert hat, was alles Abenteuerliches in seinem Leben passiert ist und was auch ganz anders hätte sein können und so weiter. Und wo er überlegt, willst du das wirklich? Und er sagte, willst du das wirklich? Höre ich mich fragen, noch einmal neu erleben, was danach geschah, das ganze Abenteuer nochmal wagen, das ganze schrecklich Schöne? Ja!
Dr. Johannes Nickel, Gründer der Satirezeitschrift Pardon, lebt heute als Bildhauer und Künstler in Bad Homburg. Herr Nickel, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Bitte.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen, dass Ihnen noch viele tolle Kunstwerke einfallen und gelingen, Herr Nickel. Die Werke können Sie sich unter www.hr1.de anschauen. Ihnen zu Hause danke ich für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Sonntag.
Danke auch. Sie haben das sehr gut gemacht.
Danke. Oh, vielen Dank.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.